Jest Radio Jerevan.
Radio Jerevan.
Radio Jerevan of Radio Kovac.
Radio Kovac.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delphi.
Und hallo und herzlich willkommen am Ende einer langen Reise durch die deutsche Landschaft. Die Eroberung der Natur hieß das Buch von David Blackburn, das uns im vergangenen Jahr hier alle 2 Wochen begleitet hat am Nachmittag. Eine Geschichte der deutschen Landschaft, wie er es nennt. Und die letzten 300 Jahre meinte inklusive auch der Untersuchung von Begriffen wie Umwelt, Natur und dem, was wir uns so darunter vorstellen. Und wo alles anfing. 1995 veröffentlichte Günter Grass einen umstrittenen Roman über die deutsche Vereinigung. Ein weites Feld, komprimiert fast 200 Jahre deutscher Geschichte auf 650 Seiten. Doch in ihrem Kern befindet sich eine doppelte Erzählung, die Parallelen zwischen dem habgierigen Materialismus nahelegt, der auf die Vereinigung folgte, und dem Börsenboom im Gefolge der Reichseinigung von 1871. Das Bindeglied zwischen beiden Epochen ist bei ihm der Schriftsteller Theodor Fontane, der von 1819 bis 1898 gelebt hat. Der Titel des Romans spielt auf eine Redewendung an, die von einer der Romanfiguren Fontanes gern verwendet wird. Und der Protagonist in Günter Grass' Buch ist ein Mann, der sich so sehr mit dem Unsterblichen identifiziert, dass alle seine Freunde ihn Fonti nennen. Es ist Theo Wuttke, ein 70-jähriger ehemaliger ostdeutscher Archivar, der gelegentlich Vorträge vor Mitgliedern des Kulturbundes gehalten hat, ein geistig unabhängiger Mann, der eine Karriere in der Partei verschmäht und seine Vorträge über Fontane dazu benutzt hat, verschlüsselte Kritik am ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat zu üben. In diesem Buch von Günter Grass geht es um Landschaft und deutsche historische Erinnerungen. Und Grass benutzt Fontane, um dem Leser zu zeigen, wie das Land den Stempel der Geschichte trägt. Wir folgen also Theo Wuttke, während er in den 50er und 60er Jahren durch Ostdeutschland reist, um seine Vorträge zu halten oder mit seiner Tochter Wanderungen oder Schiffsausflüge unternimmt. Und wir blicken Fonti über die Schulter, während er im Geist dieselbe Landschaft ein Jahrhundert zuvor durchstreift und sich an die Orte begibt, wo Fontanes Romane angesiedelt sind und die Gegenden, die er in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg mit so großem Können und so viel Liebe beschrieben hat. Während die graue, aber vertraute Landschaft der DDR verschwindet, unternimmt Wuttke und Fonti also eine weitere Reihe von Reisen durch die deutsche Gegenwart und die preußische Vergangenheit nach Neuruppin, nach Neuhardenberg, zu den Ostseeinseln und in den Spreewald. Und bei vielen dieser Reisen ist er in Begleitung seines früheren Schattens und Beschützers, des ehemaligen Stasi-Spitzels Hoftaller. Eines Tages fahren sie in Hoftallers Trabant, dem Pappmobil ohnegleichen, nach Frankfurt an der Oder. Sie wollen über den Fluss hinweg einen Blick nach Polen werfen und den Tatort von Fontanes vor dem Sturm besuchen, der im Oderbruch liegt. Ein Wälzer, der sich wie das Oderbruch allzu weitläufig verzweigt. Vom Westufer des Flusses aus, der die deutsche Grenze zum Osten markiert, zeigt Fonti in die Richtung der Orte, in denen deutsche Geschichte geschrieben wurde. Im Norden lag Küstrin, die in Trümmern liegende Festung, von der aus einst die Oder bewacht wurde und in der Friedrich der Große auf Befehl seines Vaters inhaftiert war. Im Südosten lagen Schlesien und das Riesengebirge, wo die Oder entsprang. Und direkt im Osten lag das verlorene Weichselland, wie es bei Günter Grass heißt. 2 alte Männer wiederholen alle vertrauten Argumente über Deutschland im Osten. Dann streiten sie sich darüber, ob diese Argumente ein für allemal erledigt sind. Es gibt keinen Horcher, der sie belauschen würde, und überhaupt keinen menschlichen Zuhörer. Diese und mehr Worte hörte sich der Fluss Oder an, der nach trockenem Sommer und bei immer noch niedrigem Pegelstand keine Eile hatte. Die Melancholie dieses östlichen Grenzflusses durchzieht etliche der neueren Publikationen über die Oder. 1992 veröffentlichte der Fotograf Joachim Riechau ein Buch mit Schwarz-Weiß-Fotografien des Flusses mit zahlreichen zerstörten Brücken und verlassenen Zollhäusern wie die Zollbrücke am Nordrand des Oderbruchs. Sie war noch immer verlassen, als ich einige Jahre später mit dem Fahrrad dort vorbeifuhr. Über die Wunden des Krieges ist hier nur eine dünne Haut gewachsen, schrieb Wolfgang Kiel im Begleittext zu den Bildern. Das Westufer der Oder gehörte in der Tat zu den blutigsten Schlachtfeldern Europas, als die letzten Kämpfe um Berlin im April 1945 tobten. Die Gedenkstätte auf den Seeloer Höhen erinnert daran, ebenso wie die sterblichen Überreste von Soldaten, die immer noch gefunden werden. Erwin Kowalke, der es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, sie zu finden und zu identifizieren, hat die Überreste von tausenden Gefallenen geborgen. Vor 1990 war die Oder in den Augen der Ostdeutschen aus anderen Gründen schmerzlich. Sie markierte die DDR-Grenze, natürlich keine fest abgeriegelte Grenze wie die zu Westdeutschland, aber noch immer eine Erinnerung an die Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit, stets unterlegt mit dem Bewusstsein von dieser anderen Grenze. Auch hier, schreibt Wolfgang Kiel, wurden Grenzlandschaften zu Sonderzonen, die man nie ohne eine Spur von Scheu betrat. Angler auf der polnischen Seite des Flusses, die man von der hohen Uferböschung auf der deutschen Seite aus sehen konnte, vermittelten ein Gefühl der Gelassenheit und Natürlichkeit, das man im eigenen Land kaum finden konnte. Ein gelegentlich vorbeifahrender Flusskahn schien extraterritorial. Betonpfähle, die in den Farben schwarz-rot-gold bemalt waren und die Hoheitszeichen der DDR trugen, befanden sich in einiger Entfernung von der Oder, ein Tribut an den veränderlichen Flussverlauf. Wer an den Pfählen vorbei zum Wasser lief, durfte rätseln, ob er vielleicht schon Unerlaubtes tat. Nur Enten, Haubentaucher, Störche und Reiher hatten keine Ahnung von Politik. Dieser Anblick, dieser flüchtige Anblick wilder Vögel, die über einem ungebärdigen Fluss kreisten, ist das, was Wolfgang Kiel von der Oder in Erinnerung behielt. Es ist doch das Bild des Flusses, dem wir in Christa Wolfs Roman Kindheitsmuster von 1976 begegnen. Ein Buch, in dem die Geschichte und Erinnerung mit der Landschaft so eng verwoben sind, wie in Günter Grass' Roman 30 Jahre später. Die autobiografische Protagonistin überquert die Oder, um die Stadt noch einmal zu sehen, in der sie aufgewachsen ist. G, vormals L, also Georgow Wipolski, früher Landsberg an der Warthe. Auf der Heimreise sieht sie von der Oderbrücke auf die in Wiesen und Weidegestrüpp sich verlierende Oder hinab, ein östlicher Fluss, breit, unreguliert und versandet. Dieses Bild des Flusses, unreguliert und östlich, überdauert auch die Vereinigung der beiden deutschen Länder. Im November 1999 veröffentlichte Karl Schlögel einen langen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Ton wird vorgegeben durch eine große Fotografie der zerbombten Festung Köstrin mit dem Untertitel »Preußische Reminiszenzen zwischen Oder und Wartebruch. Heute überwuchert und umgeben von Wasser und Schilf«. Schlögel lässt sich ebenso wie Grass von Theodor Fontane leiten, der in seinen Wanderungen den einstmals lebhaften Schifffahrtsverkehr auf der Oder und das geschäftige Treiben auf dem Anlegeplatz in Frankfurt an der Oder geschildert hatte. Doch das war einmal. Dampfer und Flusskähne gehören der Vergangenheit an, ebenso wie andere Ansprüche auf eine Herrschaft des Menschen. Der FAZ-Autor schreibt, die Natur kehrte an den Strom zurück, von dem sie durch Arbeit und Industrie in Jahrhunderten verdrängt worden war. So gleitet heute der Dampfer, der selten genug geschartert wird, durch eine Landschaft, die es sonst nur noch im östlichen Europa gibt, an der Weichsel, an der Memel oder am Amazonas. Reiher, Kraniche, Seeadler und anderes seltenes Getier tummeln sich in trauter Nähe, aber wir haben vor uns nicht reine Natur. Das Paradies ist neueren Datums. Voraussetzung der neuen Wildnis war die Verödung durch geschichtliche Katastrophen. Der Vormarsch der Natur folgte dem Rückzug des Menschen. Das Bild einer Amazonaslandschaft, früher ein geläufiges Kürzel für das noch nicht urbar gemachte Oderbruch, ist dem Autor so ans Herz gewachsen, dass er es zweimal verwendet. Und das ausgerechnet an den Ufern der Oder, wo die Geschichte der modernen Bodengewinnung unter Friedrich dem Großen begonnen hatte. Doch das war und ist keine Wildnis, weder damals noch heute. Die Oder, dank zahlreicher Korrektionen, 160 Kilometer kürzer als im 18. Jahrhundert, ist noch immer ein geschäftiger Fluss. Zwar wurde der Schiffsverkehr nach 1945 stark eingeschränkt, selbst nachdem hunderte Wracks schließlich beseitigt worden waren und die mächtige von Deutschen kontrollierte Handelsader, die vor 1939 existierte, für immer zerstört war, doch auf der schiffbaren Oder, die zum Teil von preußischen Wasserbauingenieuren ausgebaut worden war, wurde noch immer die industrielle Produktion vom inzwischen zu Polen gehörenden Schlesien nach Stettin, also Tschetschen, befördert. Der Fluss diente zudem jenem ostdeutschen Beitrag zur stalinistischen Industrialisierung Eisenhüttenstadt, das in der Nähe des Oder-Spree-Kanals am Oderufer gebaut wurde. Weiter flussabwärts, am Nordrand des Oderbruchs, fuhren Schiffe zwischen der Oder und dem Fino-Kanal, nachdem diese nach dem Krieg für die Schifffahrt ausgebaggert worden waren. Der Abschnitt im unteren Odertal, der die größte Ähnlichkeit mit dem wilden, unregulierten, östlichen Fluss hat, den Christa Wolf und Karl Schlögel beschrieben haben, ist die Strecke entlang des Oderbruchs. Wer dort wandert oder mit dem Fahrrad fährt, kann die wilden Vögel sehen, die kleinen Fischerboote und eine Ruhe erleben, die dem Fluss eine völlig andere Atmosphäre verleiht als am Rhein oder sonst irgendeinem der großen westdeutschen Flüsse. Doch wer die Oder sehen will, muss den hohen Deich hinaufsteigen, der sie auf ihrer ganzen Länge begleitet. Und dieser natürlichere Fluss ist in Wirklichkeit der Petrikanal, jener große Durchstich, der vor 250 Jahren durchgeführt wurde, um das Oderbruch zu entwässern. Es ist eine künstliche Wasserstraße, die im Lauf der Jahre eine Aura des Natürlichen angenommen hat. Wir hören ein letztes Mal David Blackburns Eroberung der Natur, eine Kulturgeschichte der Landschaft, dessen, was sich heute Deutschland nennt. Und David Blackburn hat sich detailliert angesehen, warum wir auch heute noch geneigt sind, den Naturbegriff nahezu inflationär einzusetzen, beziehungsweise auch eine Umweltbewegung unter ein Symbol von falschen Vorzeichen zu benutzen, nämlich die Aura des Natürlichen. Und weitgehend dasselbe könnte man vom Oderbruch selbst sagen. Seit der Vereinigung, seit des Zusammenschlusses Deutschlands 1990 hat sich die Natürlichkeit als ein Pfund erwiesen, mit dem sich wuchern lässt. Das Oderbruch ist ein Gebiet, in dem die Natur noch intakt ist. So hieß es zumindest in einem 1992 erschienenen Fotobildband. Wer auf der Suche nach unberührter Natur ist, sollte das Oderbruch besuchen, schrieb Erwin Nippert 3 Jahre später. Denn dies gehört zu den letzten Flussauenlandschaften Ostdeutschlands. Es sei tatsächlich ein einmaliges Naturparadies. Fast jede Broschüre für den Tourismus schildert den gelben Teppich aus Adonisröschen, von dem der Boden im Frühling bedeckt ist, und die meisten erwähnen die Brutpaare des seltenen Schwarzstorchs und des Wachtelkönigs. Dieselben Druckerzeugnisse, die den Wachtelkönig feiern, informieren auch darüber, dass es Friedrich der Große war, der das Oderbruch im 18. Jahrhundert urbar gemacht hat, ohne uns jedoch zu belehren, dass das Adonisröschen eurasischen Ursprungs ist und in dieses Naturparadies verpflanzt wurde. Das Oderbruch von heute ist Menschenwerk. Viele Naturschützer möchten seine natürliche Schönheit bewahren und würden vielleicht auch gern ein grünes Plätzchen abzäunen, nachdem Karl Immermann sich fast 200 Jahre zuvor gesehnt hatte. Betrachten wir die Dinge jedoch nüchtern. Was hier zur Debatte steht, ist keine unberührte oder unversehrte Natur, sondern die Frage einer Renaturierung des Oderbruchs, was diese bedeuten und wie weit sie gehen könnte. Die Details sind verschieden, aber die grundlegenden Fragen sind dieselben, vor denen Planer und Ingenieure ebenso stehen wie Bauern, Ökologen oder Reisebüros am Rhein. Erst nach der sogenannten Wiedervereinigung Deutschlands rückten diese Fragen in den Vordergrund. Während der DDR-Zeit wurde das Oderbruch einer intensiven und rücksichtslosen landschaftlichen Nutzung unterworfen. Naturschutz war Nebensache. Kurt Kretschmann, der das Naturschutzhaus in Bad Freienwalde leitete, beschäftigte sich überwiegend mit Verschönerung, die landschaftsgärtnerische Gestaltung einer Hühnerfarm in Wriezen, die Anlage von Ziergärten auf den Dorfangern von Altwriezen und Neuküstrinchen. Hier gab es keinen Platz für Schwarzstorch und den Wachtelkönig. Im Grunde genommen bedeutete Kretschmanns Aufgabe der Landschaftsverschönerung, dass er sich des Ödlands annehmen sollte, wofür er in den 70er Jahren das Lob eines Parteijournalisten erntete. In den 80er Jahren änderte sich das Bild, als der Ornithologe Martin Müller dazu beitrug, im Oderbruch ein sogenanntes Feuchtgebiet nationaler Bedeutung einzurichten, das die Zuglinien der zahlreichen Zugvögel sicherte, darunter geschätzte 80.000 nordische Gänse, die das Bruch jedes Frühjahr und jeden Herbst als Zwischenaufenthalt nutzen. Die letzten Jahre der DDR brachten auch Intellektuelle aus Berlin, Prenzlauer Berg in das Oderbruch, Künstler und Schriftsteller, die hier zum Teil fest ansässig wurden und von denen viele mit den Zielen der Naturschützer sympathisiert haben dürften. Doch mit dem Ende des Regimes wehte plötzlich ein rauer Wind, die landwirtschaftlichen Kollektive verschwanden und die Arbeitslosigkeit ging in die Höhe. In den 90er Jahren lag die Arbeitslosenquote bei 20%, davon waren mehr als 2/3 Frauen. Die Chancen für die Jüngeren waren begrenzt und die Einwohnerzahlen im Oderbruch und in der Umgebung gingen zurück. Wie sollte sich das Oderbruch unter der neuen Ordnung neu erfinden? Eine Antwort war eine grundlegende Umstrukturierung der Landwirtschaft, des Fundamentes der regionalen Wirtschaft seit der Urbarmachung des Bodens vor 250 Jahren. Das bedeutete eine Verringerung der Anbauflächen für Kartoffeln und Zuckerrüben und eine Vergrößerung der Anbauflächen für Ölpflanzen und Gemüse. Eine verstärkte Spezialisierung war das Merkmal der neuen privat betriebenen Landwirtschaft. Andere sahen dagegen die Chance, ganz von der Feldwirtschaft abzukommen. Sie schlugen vor, einen Geländestreifen entlang der Oder als Weideland auszuweisen. Dahinter stand der Gedanke, Flussauen wiederherzustellen und an die bestehenden Naturschutzgebiete anzuschließen. Doch die Macht der Agrarunternehmen durchkreuzte diese grünen Träume. Die Aktionsgruppe, die 1994 von den einzelnen Kreisen gebildet wurde, schlug einen Mittelweg ein, der eine umweltverträgliche Landwirtschaft als dominierende Wirtschaftsform propagierte, abgestützt durch Industriebetriebe zur Verarbeitung von Agrarprodukten, die Förderung von Kleinunternehmern und einen neuen Dienstleistungssektor, mit dem der Tourismus eine große Rolle spielen sollte. Mit Fördermitteln des Landes Brandenburg und der EU konnten lokale Handwerksbetriebe unterstützt und das Oderbruch für Besucher attraktiver gemacht werden. Jetzt war es möglich, auf den wieder in Betrieb genommenen Kanälen von Berlin bis zum Oderbruch zu gelangen, ohne den Fuß auf festen Boden zu setzen. Zusätzliche Radwege wurden angelegt, Reisebüros eröffnet und neue Wegweiser aufgestellt, sodass die Besucher sich in der verwirrend gleichförmigen Flachlandschaft besser orientieren konnten. Gebäude, in denen früher Traktoren untergebracht waren, die Symbole der Kollektivierung in der Sowjetära, wurden zu Ställen umgebaut. Aus ehemaligen Verwaltungsgebäuden wurden Gästehäuser. Wir sind im Oderbruch der 90er Jahre bei David Blackburns Eroberung der Natur und die umsichtige Verbindung aus revitalisierter Landwirtschaft und optischer Verschönerung wurde im Sommer 1997 von einem alten Feind bedroht, dem Hochwasser. Es trat genau 50 Jahre nach dem letzten Jahrhundert-Hochwasser von 1947 und exakt 250 Jahre nach dem Beginn des großen Landgewinnungsprojektes unter Friedrich dem Großen im 18. Jahrhundert ein, dessen Feier buchstäblich ins Wasser fiel. Ein Beobachter aus dem 19. Jahrhundert wie Walter Christiani hätte gesagt, der Fluss habe mit seinen Ketten gerasselt. Die unmittelbare Ursache des Hochwassers waren außergewöhnlich schwere Regenfälle Anfang Juli in den tschechischen und polnischen Einzugsgebieten der Oder. Abholzungen und Flussbegradigungen in diesen Mittelgebirgen bewirkten einen beschleunigten Abfluss des Regenwassers in den Hauptstrom, ein Problem, das sowohl vor als auch nach der Entwässerung des Oderbruchs nur allzu bekannt war. Am 10. Juli 1997 standen große Gebiete Tschechiens und Polens unter Wasser, Tausende waren obdachlos und 39 Menschen kamen um. Schließlich hatte das Hochwasser 1200 Städte und Dörfer überschwemmt und über 100 Menschenleben gefordert. Am 13. Juli überschwemmte der Scheitel der Hochwasserwelle Wrocław. Einen Tag später wurde Alarmstufe 1 für die an der Oder liegenden Regionen, Brandenburgs ausgerufen. Und am 17. Juli erreichte das Hochwasser Ratzdorf, den Punkt, an dem die Neiße in die Oder mündet, und der Pegelstand des Flusses wurde mit 6,20 Meter gemessen, was 3,5 Meter über den normalen Pegelständen im Sommer lag. Der Kampf gegen die Flut in Brandenburg sollte länger als 3 Wochen anhalten, da weiterer Starkregen in den Einzugsgebieten der Mittelgebirge eine zweite Hochwasserwelle zur Folge hatte. Entlang der Oder in Brandenburg verlief ein Deich von knapp 160 Kilometern Länge, der zuletzt 1982 erhöht und verstärkt worden war. Die Deiche befanden sich in gutem Zustand, mussten jedoch einem Wasserdruck von 6 Tonnen pro Quadratmeter standhalten. Diese Erdschuttdämme saugten sich mit Wasser voll und begannen an manchen Stellen zu brechen. Es bildeten sich hunderte von kleinen Lecks und an einem Dutzend Stellen drohte der Deich vollkommen zu versagen. An 2 Stellen kam es schließlich zu einem Bruch, beide südlich von Frankfurt an der Oder, der erste bei Brieskow-Finkenherd am 23. Juli, wo eine 60 Meter breite Bresche sich sehr bald auf 200 Meter erweiterte. Einen Tag später folgte der zweite Deichbruch bei Aurit. Ziltendorf in der Oderaue, dessen Einwohner evakuiert worden waren, wurde überschwemmt. Am 27. Juli erreichte das Rekordhochwasser Frankfurt, das durch Sandsackbarrieren vom Hochwasser verschont blieb. Danach rückte das Oderbruch in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Da das gesamte Gebiet ein riesiger Polder war, der unter dem normalen Pegelstand des Flusses lag, würde jeder weitere große Deichbruch bedeuten, dass dasselbe, was mit Ziltendorf geschehen war, auch im Oderbruch passieren würde, allerdings in einem wesentlich größeren Maßstab. Hier konzentrierten sich gegen Ende Juli die Anstrengungen von 30.000 Bundeswehrsoldaten und 20.000 Zivilisten. In der Nähe von Reitwein im südlichen Oderbruch und in Hohenwutzen im Norden wurden von Hubschraubern aus Sandsäcke auf die aufgeweichten Abschnitte des Deichs abgeworfen, die zu brechen drohten. Der nördliche Teil des Oderbruchs wurde evakuiert und am 31. Juli standen die Chancen, dass der Deich bei Hohenwutzen, der an vielen Stellen zu einem Teil gebrochen war, noch halten würde, 1-10. Aber er hielt. Das war das Wunder von Hohenwutzen. Rückwärtige und Querdeiche, die in aller Eile für den Notfall errichtet worden waren, erwiesen sich schließlich als unnötig und am 9. August durften die 6.500 evakuierten Einwohner der überschwemmten Dörfer wieder in ihre Häuser zurückkehren. Das Drama der Schlacht gegen die Naturgewalten brachte 2 Helden hervor. Brandenburgs Umweltminister Matthias Platzek, der als ein moderner Deichgraf gefeiert wurde, und Hochwassergeneral Hans-Peter von Kirchbach. Die Berichterstattung in den Medien hatte zudem eine Flut von Spenden aus der breiten Bevölkerung in einer Höhe zur Folge, wie sie bislang bei einer Katastrophe im eigenen Land nicht erreicht worden war. Den abendlichen Brennpunktberichten des Fernsehens während des 3-wöchigen Kampfes gegen das Hochwasser wurde das Verdienst daran zugeschrieben, dass zumindest vorübergehend die Mauer in den Köpfen eingerissen wurde, die noch immer Westdeutsche und Ostdeutsche voneinander trennte. Die Anstrengungen uniformierter und freiwilliger Helfer wurden durch ein Denkmal anerkannt, Matthias Körbers Balance der Kräfte, das im Oderbruchdorf Neuranft im August 1998 enthüllt wurde. Doch jenseits des Gefühls einer Erleichterung samt einem Schuss Selbstbeweihräucherung hatten die Ereignisse vom Juli 97 auch eine dunklere Seite. Das Hochwasser in Deutschland hatte keine Menschenleben gefordert, aber es hinterließ tote Fische, zeitweise kontaminiertes Wasser, 8 Millionen Sandsäcke, die entsorgt werden mussten, stark in Mitleidenschaft gezogene Häuser, in Wasser stehende Äcker und Kosten, die sich auf über 600 Millionen Mark oder 300 Millionen Euro beliefen. Was manche als eine Jahrtausendflut bezeichneten, warf ebenfalls unangenehme Fragen für die Zukunft auf. Wie ließe sich ein solches Hochwasserereignis zukünftig verhindern? Genügte es, Deiche zu bauen? Der Held des Tages, der brandenburgische Umweltminister Platzek, gab eine Antwort, die deutlicher kaum hätte ausfallen können. Brandenburg habe Glück gehabt, es sei gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen. Eine wirkliche Katastrophe konnte hier nur verhindert werden, weil am Oberlauf der Oder in Polen 650.000 Hektar überschwemmt waren. Ohne diese ungewollte Rückhaltung wäre der Pegelstand wesentlich höher angestiegen. Brandenburgs überschwemmungsgefährdete Gebiete hätten nicht die geringste Chance gehabt. Es rächt sich jetzt, dass die Retentionsflächen an der Oder in den letzten 100 Jahren von 380.000 Hektar um 80% auf etwa 75.000 Hektar zurückgegangen sind. Die Rückhaltezone im Nationalpark an der unteren Oder unmittelbar stromabwärts vom Oderbruch hat ihre Bewährungsprobe bestanden. Im unteren Odertal war die Gefahr am wenigsten akut, weil hier die angeschwollenen Wassermassen die Möglichkeit hatten, sich auszubreiten. Die größte Bedrohung bestand dort, wo der Deich unmittelbar neben dem Fluss entlang lief. Platzek war nicht der Einzige, der diese Meinung vertrat, und auch die Grünen standen damit nicht allein da. Kurz nach den beiden Hochwassern verabschiedete das brandenburgische Parlament eine Absichtserklärung, die Regierung müsse ihre Handlungen so weit wie möglich mit der natürlichen Umwelt in Einklang bringen. Doch was bedeutete so weit wie möglich? In den unmittelbaren Nachwehen des Juli 97 dachten die zuständigen Landesministerien ernsthaft darüber nach, bestimmte Areale der Oderaue, die für eine Nutzung durch den Menschen urbar gemacht worden waren, zu opfern. Die Ziltendorfer Niederung, vielleicht sogar Teile des Oderbruchs. Die Preisgabe der Ziltendorfer Niederung wäre zweifellos sinnvoll gewesen, da ihre Äcker beschädigt und die Häuser zerstört worden waren. Die drei Dörfer in der tiefliegenden Niederung hätte man in sicherer Entfernung wieder aufbauen können, was man schließlich in der Vergangenheit immer getan hatte, wenn man eine Rückhaltezone für erforderlich gehalten hatte. Die von künftigen Hochwassern ausgehende Gefahr wäre damit gebannt, der Druck auf andere Areale genommen worden und das alles mit einem relativ niedrigen finanziellen und sonstigen Aufwand im Verhältnis zu den langfristigen Vorteilen. Doch dieser radikalen Option standen zu viele Hindernisse im Weg. Die Politiker befürchteten hohe Entschädigungsforderungen, falls Ackerland und Bauland in Feuchtwiesen umgewandelt würden. Auch der Imageverlust spielt eine Rolle. Unmittelbar nach überstandener Gefahr hatte man Versprechungen gemacht, dass die Menschen in ihre Häuser zurückkehren konnten und die Lage so schnell wie möglich wieder normalisiert würde. Damit engte man den späteren Spielraum ein. Selbst Umweltschützer wurden in das Drama der Ereignisse in einer Weise verwickelt, dass sie sich später nicht mehr aus dem Status quo lösen konnten. Umwelt- und Naturschützer entlang der unteren Oder agierten nicht nur als Deichboten und Sandsackfüller im Kampf um das Oderbruch, was durchaus verständlich war. Einige von ihnen sprachen anfangs von einer unvermeidlichen Naturkatastrophe, als hätte das Hochwasser, das deshalb so schnell eintrat, weil man Wälder abgeholzt und Flüsse begradigt hatte und das genau an der Stelle die größte Gefahr darstellte, in der die Menschen die Oder in ein besonders enges Korsett gezwängt hatten, eigentlich eine natürliche Ursache gehabt. Was nach den beiden Hochwassern von 97 folgte, war eine zweigleisige Politik der Instandsetzung der Deiche, verbunden mit kleinen Schritten zur Reduzierung der Hochwassergefahr in Form von Maßnahmen, mit denen die natürliche Umwelt stärker berücksichtigt wurde. Die beschädigten Deiche wurden umgehend instand gesetzt, danach lief ein Programm an, sie auf der gesamten 160 Kilometer langen Strecke in Brandenburg zu verstärken. Bis zum August 2004, als die Arbeiten zu zwei Dritteln abgeschlossen waren, hatte das Projekt 125 Millionen Euro gekostet. Bis auf wenige Stellen sind die Arbeiten mittlerweile abgeschlossen. Der Deichabschnitt des Oderbruchs zwischen Reitwein im Süden und Hohen Saaten im Norden ist fertig. Die Arbeiten allerdings waren im Jahr 2002 durch die Beseitigung oder Sprengung zahlreicher zum Teil noch scharfer Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg aufgehalten worden. Man kann schließlich keinen Deich reparieren, der voller Bomben und Granaten steckt. Außerdem barg man die sterblichen Überreste von 33 Soldaten, bevor die Ingenieure überhaupt an die Arbeit gehen konnten. Die neuen Deiche sind so dimensioniert, dass sie einem 200 Jahre Hochwasser standhalten, und ein Freibord von einem Meter auf der Deichkrone soll sie selbst gegen eine Jahrtausendflut sichern. Auf der zweiten Schiene, die natürlichere Methode des Hochwasserschutzes, die von Umweltschützern befürwortet wird, haben die Arbeiten ebenfalls begonnen. Im Jahr 2002 hat der Präsident des Landesumweltamtes Brandenburg, Matthias Freude, bekannt gegeben, dass die Deiche in der Oder-Spree-Region südlich von Frankfurt an der Oder in der Nähe von Neuzelle und Aurit zurückverlegt werden sollen, wodurch ein Auengebiet von rund 600 Hektar geschaffen würde, das künftig ebenfalls als Hochwasserrückhaltebecken dienen könne. Im Jahr darauf wurden die Arbeiten daran aufgenommen. Die Einschnürung des Flusses war jetzt auch an einer zweiten Stelle gelockert worden. Die erste war der Nationalpark Unteres Odertal, nördlich vom Oderbruch, der 5 Jahre zuvor von Matthias Platzek gepriesen wurde, weil er seinen Zweck erfüllte, als er im Juli 97 bewusst geflutet wurde, um den Hochwasserdruck an anderer Stelle zu senken. Und dieser ökologisch sinnvolle Ansatz des Hochwasserschutzes wurde in den letzten Jahren allmählich anerkannt und praktiziert. Überall in Europa. Vom Donaudelta bis zu den Niederlanden sind Projekte zur Renaturierung von Feuchtgebieten aus Umweltschutzgründen und zur Schaffung von Rückhaltezonen von der EU unterstützt worden. In Deutschland wurde nach dem Elbe-Hochwasser dieselbe Politik verfolgt. 2003 hatte die Deutsche Bundesstiftung Umweltschutz Hochwasserschutz und Naturschutz als eines ihrer Hauptprojekte eingerichtet und arbeitet mit im Großen und Ganzen positiv eingestellten Bundes- und Landesbehörden zusammen, um Flusssysteme zu renaturieren und auf diese Weise den angestrebten doppelten Zweck zu erreichen. Die Pilotprojekte der Stiftung reichen von Johann Tullers altem Tätigkeitsfeld am Oberrhein und der Kinzig im Westen bis zu den Flüssen der früheren DDR. Es ist eine reizvolle Strategie, einige der Ursachen der schädlichen Auswirkungen rückgängig zu machen, die auf die Maßnahmen früherer Generationen von Wasserbauingenieuren zurückgehen und obendrein den Hochwasserschutz zu verbessern. Wie wir jedoch am Beispiel des Rheins gesehen haben, ist dies ein Denkansatz, der seine eigenen Fußangeln und Selbsttäuschungen hat. Außerdem kann man selbst in einem Land mit einem so stark entwickelten Umweltbewusstsein wie der Bundesrepublik Deutschland nur im Rahmen der Einschränkungen des historischen Ballasts dessen operieren, was in der Vergangenheit geschaffen worden ist. Das Oderbruch ist hierfür ein treffendes Beispiel. In mancher Hinsicht wirkt es wie ein grünes Paradies, grün in dem modernen Sinn von umweltfreundlich. Die Aktionsgruppe LEADER, die vor 10 Jahren von Lokalpolitikern ins Leben gerufen wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, die Infrastruktur mit Methoden zu entwickeln, die ökologisch nachhaltig sind, die ökologische Aspekte berücksichtigen und den Ökotourismus fordern. Die brandenburgische Landesregierung ist überzeugt, dass das Oderbruch Areale aufweist, die sehr wertvoll für den Natur- und Landschaftsschutz sind, und sucht nach Mitteln und Wegen, ihre Wasserstraßen zu renaturieren. Ein Beispiel ist das Projekt, das genau vor 10 Jahren an die Firma WASY vergeben wurde. WASY sollte geeignete Maßnahmen zur Anhebung des Grundwasserspiegels im Lieper Polder erforschen, um auf diese Weise unter anderem Austrocknungseffekten entgegenzuwirken. Von Versteppung sprach keiner mehr und weniger nachteilige Alternativen zu den Stauanlagen der lokalen Wasserwege vorschlagen. Eine auf 5 Jahre angelegte Initiative zur lokalen Arbeitsförderung im Rahmen des InnoRegio-Programms, also innovative Impulse für die Regionen, finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, unterstützt ökologische Maßnahmen im Oderbruch und baut diese in ihre Pläne ein, dort mit Jugendlichen zu arbeiten. Themenschwerpunkte sind ökologische Landwirtschaft, alternative Energiegewinnung, Modellprojekte für verschiedene Umwelttechnologien, ökologisch und ökonomisch sinnvolle Gemeinschaftsprojekte. Die ökologische Botschaft schimmert durch einen aufgepumpten bürokratischen Jargon. Kommunikations- und Handlungsstrukturen, innovative Dynamik, Identitätsfindung vor dem Hintergrund sich immer schneller verändernder gesellschaftlicher Bedingungen. Kein Wunder, dass die BUND-Jugend, die Jugendorganisation des deutschlandweit agierenden Bunds für Umwelt- und Naturschutz, die das Umweltbewusstsein von jungen Deutschen wecken und fördern will, Gruppen von Jugendlichen nach Wilhelmsaue im nördlichen Oderbruch schickt, die dort an Seminaren teilnehmen und anschließend einen Öko-Führerschein machen können. Und es ist auch nicht überraschend, dass diese Region zu einem Anziehungspunkt für grüne Künstler und Intellektuelle geworden ist. Doch das ist ein grünes Paradies, das sich erst noch bezahlt machen muss. Als Friedrich der Große von den Höhen des Oderbruchs voller Genugtuung auf das Grün unter ihm blickte, das nach der Trockenlegung des Oderbruchs entstanden war, oder als Ernst Breitkreuz dieses grüne Land feierte, hatte für sie das Adjektiv grün noch eine andere Bedeutung. Der grüne Garten, Land, das fruchtbar und produktiv gemacht worden war. Das ist noch immer die Realität im Oderbruch, wo 87% des Bodens landschaftlich genutzt werden, und das können weder die LEADER-Aktionsgruppen noch die Brandenburger Behörden ignorieren. Wie die brandenburgische Regierung festgestellt hat, ist dies eine historisch und wirtschaftlich wertvolle Kulturlandschaft mit fruchtbarem Boden, und sie räumt ein, eine Renaturierung der Gewässer muss sich den gewachsenen kulturlandschaftlichen Gegebenheiten anpassen. Doch eine der Auswirkungen der Landwirtschaft, die zum größten Teil nicht ökologisch ist, besteht in der Verschmutzung der lokalen Wasserwege. Die alte Oder, das Netz von Fließgewässern, das von der alten preußischen Urbarmachung noch übrig geblieben ist und dem Oderbruch seinen Charakter verleiht, macht einen idyllischen Eindruck. Doch sie ist der Kanal für große Mengen Kunstdünger, die in den Boden und von dort ins Grundwasser gelangen, und für die Abwässer der Privathaushalte. Der Umstand, dass das Wasser nur langsam dahin fließt und vom Hauptstrom nicht mitgenommen wird, macht die Sache noch schlimmer. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war die malerische alte Oder verschmutzter als der Rhein. Zwischen Seelow und Neutrebin hatte sie eine Wasserqualität der Klasse 2 bis 3, also kritisch mit Schadstoffen belastet. Zwischen Neutrebin und Wriezen war das Wasser sauberer, Klasse 2, also mäßig belastet. Doch ab Wriezen bis zur Mündung in den Hauptstrom war sie stark verschmutzt und fiel damit in Klasse 3. Es gab noch einen weiteren Hinweis darauf, was die Gegend den friderizianischen Ursprüngen zu verdanken hatte. Von Anfang an diente das entwässerte und kultivierte Oderbruch als ein Versuchsfeld. Tierarten und Menschen kamen aus ganz Europa hierher. Neue Züchtungen, Feldfrüchte und Fruchtwechsel wurden ausprobiert unter Nachahmung der neuen Musterlandwirtschaft aus dem England des 18. Jahrhunderts. Und es war kein Zufall, dass der Pionier der deutschen wissenschaftlichen Landwirtschaft, nämlich Albrecht Daniel Theer, sich im Oderbruch niederließ, wo er auf den Feldern Raps, Klee, Kümmel und seine neuen Erbsensorten ausprobierte. Das moderne Äquivalent zu dieser agronomischen Begeisterung ist die Nutzung genetisch veränderter Feldfrüchte. Und es ist gar nicht so überraschend, dass das Oderbruch nun abermals die Rolle einer biologischen Versuchsanstalt spielen sollte. Zum Ende des vorigen Jahrhunderts pflanzte der Eigentümer der Thibo Landwirtschafts GmbH südlich von Bad Freienwalde, also der Siegfried Mantei, ein Feld mit genetisch verändertem Mais von dem amerikanischen Multi Monsanto an. Das war eine Maisart, in deren Chromosomen das Bakterium Bacillus thuringiensis eingefügt worden war, um die Pflanze in die Lage zu versetzen, ein Gift gegen den Maiszünstler zu produzieren, der seit Anfang der 90er Jahre zahlreiche Maisfelder der Bundesrepublik befallen hatte. Die potenziellen Vorteile liegen auf der Hand und selbst ein renommierter wissenschaftlicher Wortführer der Umweltschutzbewegung, Edward O. Wilson, geht davon aus, dass die Gentechnik mit großer Wahrscheinlichkeit eine wichtige Rolle bei der immergrünen Revolution spielen wird. Die Anhänger der neuen Gentechnik äußerten ihr Unverständnis gegenüber deutschen und EU-Verboten transgener Feldfrüchte für den Verkauf auf dem Markt und gaben Öko-Fundamentalisten die Schuld daran, dass die Verbreitung eines menschenfreundlichen Wunders der Wissenschaft verzögert werde. Doch es gab Gründe für die Besorgnis, die vom damaligen deutschen Umweltminister Jürgen Trittin und dem Präsidenten des Bundesamtes für Naturschutz Hart Vogtmann vorgetragen wurden. Beide stellten Fragen, wie sie auch von Umweltschützern im Oderbruch gestellt wurden, etwa vom Barnimer Aktionsbündnis gegen Gentechnik. Im Unterschied zu den klassischen Züchtungsverfahren wird die Gentechnik über ganz unterschiedliche Spezies hinweg praktiziert. Die Ergebnisse bei transgenen Nahrungs- und Futtermitteln lassen sich nur schwer voraussagen. Unvorhergesehene Nebenwirkungen wie Transgene, die als Allergene oder Karzinogene wirken, liegen zumindest im Bereich des Möglichen. Und trotz Versuchen, Pufferzonen zu errichten, können Transgene auch von genetisch veränderten Pflanzen entkommen und in Wildformen derselben Spezies gelangen. Von Siegfried Mantas 2 Hektar großem Feld mit transgenem Mais zu seinen übrigen 400 Hektar großen Maisfeldern oder den 12.400 Hektar großen Maisfeldern im übrigen Oderbruch. Ob transgene Hybriden tatsächlich in Wildarten gelangen können, wissen wir nicht. Die Erfahrung früherer Konkurrenz zwischen Hybriden und Wildarten spricht eigentlich dagegen, aber die Frage muss offen bleiben. Fest steht bis jetzt, dass genetisch veränderter Mais die Artenvielfalt beeinträchtigen kann, wenn das Bakterium Bacillus thuringiensis vom Wind auf Pflanzen übertragen wird, von denen sich die Raupe des Monarchfalters ernährt, sodass sich die Zahl der Arten drastisch verringert. Es sind wie immer die unvorhergesehenen Folgen, die man sich durch eine Anstrengung der menschlichen Fantasie vorstellen muss, die möglichen zukünftigen Kosten, die den zuversichtlichen Verheißungen der Gegenwart gegenübergestellt werden müssen. Das hat Edward O. Wilson gemeint, als er die Sorge ausgesprochen hat, der Preis für genetische Veränderungen von Nahrungspflanzen könnte ein Pakt mit dem Teufel sein, der unsere Freiheit und Sicherheit gefährdet. Es ist eine Warnung, die man sich im Oderbruch zu Herzen nehmen sollte, dessen ganze Existenz auf einem faustischen Ringen beruht, die Erde mit sich selbst zu versöhnen. Das Bruch ist eine Talaue, was die Menschen daraus gemacht haben, ist ein Provisorium. Die Landschaft des Oderbruchs und die unterschiedlichen Lebensformen, die hier praktiziert werden, wären ohne einen Schutz vor dem Fluss gar nicht möglich. Landwirte und Umweltaktivisten, Siegfried Mantei und seine Gegner im Barnimer Aktionsbündnis, sie alle leben im Schatten des Deichs. Das ist der Grund, warum das Land Brandenburg immer wieder daran erinnert, dass eine Renaturierung der Wasserwege nur schrittweise und sehr behutsam im Einklang mit dem Hochwasserschutz erfolgen kann. Ein offizielles Gutachten spricht von der totalen Abhängigkeit der dort lebenden Menschen von der Standhaftigkeit des Deichs. Doch das trifft in dieser Form nicht zu, oder es ist nicht die ganze Wahrheit. Die Hochwasser, die das Oderbruch bedrohen, kommen von der oberen Oder, und ob sie seine Existenz bedrohen oder nicht, hängt auch davon ab, was mit dem Hochwasser der oberen Oder geschieht. Im Juli 1997 wirkten sich selbst die Deichbrüche, nach denen das kleine Ziltendorf überschwemmt wurde, in der Weise aus, dass die Pegelstände weiter flussabwärts zurückgingen. Doch wie Matthias Platzig erkannt hatte, war der eigentliche Retter des Oderbruchs damals das riesige Überschwemmungsgebiet der Oder, das der Fluss in der Tschechischen Republik und Polen zurückgefordert hatte. Hätte der Fluss nicht die Möglichkeit gehabt, diese Fläche von über 100.000 Hektar zu überschwemmen, dann hätte er aller Wahrscheinlichkeit nach stattdessen das Oderbruch unter Wasser gesetzt. Ingenieure haben geschätzt, dass das Hochwasser in Brandenburg ohne die Überschwemmungen flussaufwärts um 1,20 Meter höher gewesen wäre. Es war nur gerecht, dass über die Hälfte der deutschen Spenden für die Hochwasserhilfe an die tschechischen und polnischen Opfer weitergegeben wurden. Wir sind ein letztes Mal mit David Blackburn bei der Eroberung der Natur, eine Naturgeschichte der deutschen Landschaft, Und eine Art Reprise beschließt unsere einjährige Reihe dort, wo sie begonnen hat, nämlich im Oderbruch bei den Spätfolgen des 97er Hochwassers. Peter Jochen Winters hat behauptet, dass die Katastrophe die Gefühle der Gemeinsamkeit zwischen den Deutschen und ihren Nachbarn in Polen und der Tschechischen Republik verstärkt habe. Das war zweifellos in einer unmittelbaren humanitären Hinsicht zutreffend, doch die Nachwehen von 1997 brachten auch das Potenzial zu Konflikten mit sich. Gefühle der Überlegenheit gegenüber ihren Nachbarn jenseits der deutsch-polnischen Friedensgrenze waren in der ehemaligen DDR alltäglich. Sie wurden insgeheim von der SED-Führung während des Jahrzehnts der Solidarność gebilligt. Die deutsche Vereinigung hatte diese Gesinnungen nicht zum Verschwinden gebracht. Im Gegenteil, dann kam die polnische Antwort auf das Hochwasser. Das Projekt Odra 2006 sah höhere Deiche, eine Ausbarung des Flussbetts und eine weitere Flussregulierung zur Verbesserung der Schifffahrt vor. Außerdem neue Maßnahmen zur Nutzung der Wasserkraft des Flusses. Der Verkehrs- und der Umweltminister Brandenburgs legten sofort lautstarken Protest ein. Die weitere Einschnürung der mittleren Oder werde zwangsläufig die Fließgeschwindigkeit der Oder weiter flussabwärts erhöhen, wo das nächste große Hochwasser deutschen Boden verwüsten würde. Die Ablehnung des polnischen Plans, die von Umweltschutzgruppen geteilt wurde, schuf eine brisante politische Lage. Brandenburgs Umweltminister Platzek und die damalige Bundesministerin für Umwelt Angela Merkel trafen mit ihren polnischen Amtskollegen im Ostseebad Midzisztrowie zusammen, wo sie versuchten, ihre Differenzen beizulegen. Platzek sprach von schwierigen Gesprächen mit der polnischen Seite. Das war eine neue, ironische Wendung einer alten Geschichte. In der Vergangenheit waren es die Deutschen, die gern von einer Eroberung der Natur gesprochen hatten. Nachdem die Sümpfe des Oderbruchs entwässert und ausgerodet waren, hatte Friedrich der Große an die Stelle slawischer Fischer deutsche Kolonisten gesetzt. Die Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert sahen sich gern als Deichbauer, den untüchtigen Slawen überlegen, die angeblich unfähig waren, ihre eigene Landwirtschaft zu gestalten. Ein kultureller Reflex, der seinen finstersten Ausdruck in der völkermordenden Hybris des Nationalsozialismus fand. Spuren dieser alten Verachtung erhielten sich in der antipolnischen Herabsetzung, die jedem, der in der DDR aufgewachsen war, vertraut war, beispielsweise mit dem Ausdruck polnische Wirtschaft oder jetzt ist Polen offen. Jetzt waren es polnische Pläne für Deichbauten und Flussregulierungen, die die Gemüter in Berlin in Aufregung versetzte, weil sie mit Recht befürchteten, dass damit künftige Hochwasser noch bedrohlicher für deutschen Boden und deutsches Leben sein würden. Doch möglicherweise war dies auch nur eine weitere Variation des alten Themas. Für Bernhard Hummel lag der chauvinistische Unterton der deutschen Reaktion in der unausgesprochenen Überzeugung, dass ein Boden, der von Deutschen urbar gemacht und kultiviert worden war, letztlich wertvoller sei als der polnische Boden, weshalb der letztere auch wie bisher geopfert werden sollte, um den ersteren zu retten. Es gab unverkennbar chauvinistische Untertöne auf deutscher Seite, wenn auch nicht nur hier, doch verglichen mit der Geschichte des größten Teils der in diesem Buch behandelten 250 Jahre ist das Erstaunliche an den gegenwärtigen Debatten um die Oder und eine Quelle der Hoffnung das Ausmaß, in dem sie die alten Spaltungen überwinden. In einer Welt, in der die Nationalstaaten nicht mehr die einzigen Akteure sind, werden noch andere Stimmen vernommen. Eine von ihnen ist das internationale Aktionsbündnis Zeit für die Oder, ein Zusammenschluss aus über 30 Natur- und Umweltschutzverbänden aus Deutschland, Polen und Tschechien. Es bringt Gruppen in Berlin und entlang der Oder mit anderen Gruppen in Wrocław, in Opole und in Jelena Góra und auch in Wetschin und Ostrava zusammen. Das Bündnis fordert umweltfreundliche Formen des Hochwasserschutzes, vor allem durch die Renaturierung des Flusses zur Wiederherstellung seiner Auen. Es lehnt den Plan Odra 2006 als eine weitere nutzlose technische Lösung ab, mit der die Probleme lediglich weiter flussabwärts verschoben und für die Zukunft neue Probleme geschaffen werden. Zeit für die Oder schließt seinen Aufruf zu einer Sinnesänderung mit einem Appell, die Richtlinien einer anderen transnationalen Organisation der Europäischen Union einzuhalten. Darin liegt auch eine gewisse Ironie. Vor fast 50 Jahren, in der Zeit von 56 bis 64, waren es Mitglieder der EU in ihren Anfängen, Deutschland, Frankreich und Luxemburg, die sich zusammentaten, um den Moselausbau gegen die Rufe der Naturschützer durchzusetzen. Jetzt, mit der Osterweiterung der EU und einer ganz anderen Vorstellung von Flussbewirtschaftung verpflichtet, war die EU ein wichtiger Vermittler bei der Erarbeitung einer stärker ökologisch nachhaltigen Zukunft für das Odertal, mit der der Zyklus eines hydrologischen Bockspringens durchbrochen würde. Manfred Stolpe, der damalige Ministerpräsident Brandenburgs, hatte recht, als er 97 sagte, dies sei eine europäische Herausforderung. Und wir hören zum letzten Mal David Blackburns Eroberung der Natur, eine Kulturgeschichte der deutschen Landschaft, beschließen unseren Reigen dort, wo wir ihn begonnen haben, im Odertal, und in den Gesprächen über einen dauerhaften Hochwasserschutz oder eine Zukunft des Oderbruchs und damit eines exemplarischen mitteleuropäischen Flusslaufes innerhalb der Europäischen Union, in Diskussionen der Internationalen Kommission zum Schutz der Oder und in bilateralen Gesprächen zwischen den drei beteiligten Ländern sind die Umrisse der Lösung deutlich geworden. Sie wird nicht von einem der drei Länder allein kommen, weder von Deutschland noch von Polen noch der Republik Tschechien. Und der Fluss wird dabei nicht als ein Feind angesehen, der besiegt werden muss, indem man ihn in ein noch engeres Korsett zwingt und dadurch seine Fließgeschwindigkeit noch erhöht. Zwei Gruppen von Maßnahmen sind erforderlich. Die erste und wichtigere muss in den oberen Einzugsgebieten der Oder erfolgen. Es gab eine Zeit vor etwa 100 Jahren, als Bauingenieure wie Otto Inze glaubten, der Bau von Talsperren in den Mittelgebirgen Mitteleuropas sei die Lösung des Hochwasserproblems, die bedrohlichen Wasser auf einem Kampfplatz zu stellen, den der Mensch bestimmt hatte. Doch wie wir gesehen haben, gab es noch in den 20er und 30er Jahren verbreitete und berechtigte Zweifel an dieser Lösung. Lange Zeit waren viele davon überzeugt, es wäre besser gewesen, Aufforstungen vorzunehmen, sodass in den Mittelgebirgen das Wasser der schweren Regenfälle länger zurückgehalten worden wäre, das heute so schnell das Flachland erreicht. Der Rückbau von regulierten Bächen und Flüssen im Oberland, ebenfalls eine Vorstellung einer Vergangenheit, hätte dieselbe positive Wirkung. Das aus den Hoch- und Mittelgebirgen abfließende Wasser würde zwar immer noch die Pegel im Flachland steigen lassen und das Hochwasser würde länger andauern, doch die Hochwasserspitzen an den einzelnen Pegeln würden niedriger ausfallen, da die Fließgeschwindigkeit der Ströme geringer würde. Die Maßnahmen der zweiten Gruppe müssten am Mittel- und Unterlauf der Oder und anderer Flüsse natürlich getroffen werden. Eine Rückverlegung der Deiche oder anderer Sperren, um einige Areale der früheren Flussauen zu renaturieren, sodass sie ihre frühere Funktion als Rückhaltebecken für die Hochwasser endlich wieder erfüllen könnten. Die Zweckmäßigkeit dieser Strategie, die nach den mitteleuropäischen Hochwassern der Jahre 1890 von verschiedener Seite vorgeschlagen, von den Wasserbauingenieuren jedoch als undenkbar verworfen wurde, ist heute allgemein anerkannt. Die Rückverlegung von Deichen ist sehr kostspielig, sauteuer, im inoffiziellen Sprachgebrauch des Bundesdeutschen Umweltministeriums. Man rechnet damit, dass die Bundesrepublik und die EU den Löwenanteil der Kosten übernehmen, die auf mehrere Milliarden Euro geschätzt werden. Doch die technokratischen Wunschträume, die in früheren Generationen realisiert wurden, waren ebenfalls sehr teuer und da sich ihre Verheißungen von Sicherheit als Illusion erwiesen, wurden immer neue Rechnungen präsentiert. Die finanzielle Seite ist natürlich nicht das einzige Problem. An der mittleren und unteren Oder, wo Landwirtschaft, Industrie und Wohnhäuser die alten Flussauen okkupiert haben, stellt sich die Frage, wessen Interessen hier geopfert werden sollen. Früher einmal, es ist noch gar nicht so lange her, gemessen an der in diesem Buch behandelten Zeitspanne, war es für die Bewohner nichts Ungewöhnliches, durch den wechselnden Verlauf des Flusses aus ihrem Dorf vertrieben zu werden. Dörfer am Oberrhein versanken im Fluss. Die oberahnischen Felder verschwanden nach und nach unter dem Wasser des Jadebusens. Doch das waren natürliche, zufällige Ereignisse. Etwas ganz anderes ist es dagegen, einen Deich zurückzuverlegen und ein Dorf oder Ackerland absichtlich zu fluten. Ist eine solche Maßnahme zur Schaffung eines Hochwasserrückhaltebeckens im Namen eines ökologisch nachhaltigen Hochwasserschutzes prinzipiell etwas anderes, als der Bau einer Talsperre und die Flutung eines Tals zur Schaffung eines Rückhaltebeckens zur Erzeugung von elektrischem Strom? Ich will versuchen, diese Frage mit einigen abschließenden Überlegungen zu beantworten. Diese natürlichen Ereignisse in der Vergangenheit, bei denen Dörfer im Wasser verschwunden sind, waren nicht immer so natürlich, wie es den Anschein gehabt haben mochte. Gelegentlich waren sie das mittelbare Ergebnis menschlicher Handlungen, am offensichtlichsten im Fall von Kahlschlägen oder der Entscheidung eines Dorfes, das Hochwasserrisiko auf ein anderes Dorf stromabwärts abzuwälzen, indem es die eigenen Deiche verstärkte. In jedem Fall war die Existenz dieser Dörfer das Ergebnis einer Entscheidung von Menschen, sich an einem gefährdeten Ort anzusiedeln. Es war die Überzeugung, dass man der Gefährdung dauerhaft begegnen und die Sicherheit der Bewohner gewährleisten könne, die schließlich die moderne Ära der Flussregulierung und des Deichbaus hervorbrachte. Diese Überzeugung erwies sich als allzu optimistisch. Technische Großprojekte, inspiriert durch eine Zuversicht, die nicht selten an Hybris grenzte, hatten ebenfalls viele unvorhergesehene Folgen, wie dies in diesem Buch immer wieder gezeigt wurde. Die Kosten und die Tragweite dieser Folgen für die Menschen und für die Umwelt zeigten sich erst jetzt in ihrem ganzen Umfang. Dasselbe gilt für die Kolonisation von Mooren, den Talsperrenbau und die verschiedenen menschlichen Ursachen einer Absenkung des Grundwasserspiegels und der Verschmutzung von Flüssen. Keine dieser Realitäten macht es einfacher, über das vorsätzliche Opfer von Land oder menschlichen Ansiedlungen nachzudenken. Selbst in einer so lobenswerten Angelegenheit wie einer sensibleren Politik der Flussbewirtschaftung und des Hochwasserschutzes. Unser Buch »Die Eroberung der Natur« hat sich damit beschäftigt, in welcher Weise die Menschen ihre natürliche Umwelt umgestaltet haben und wie die von Menschen geschaffene Landschaft wirkungsmächtige und stark emotionale Bedeutungen annehmen kann. Die Geschichte, die ich erzählt habe, begann im Oderbruch mit dem Drama der Bodengewinnung. Seine Urbarmachung forderte Menschenleben und ruinierte die Gesundheit vieler der Erdarbeiter und der ersten Kolonisten. Was dabei herauskam, war und ist in mancher Hinsicht rational nur schwer zu rechtfertigen. Ein kleines, dünn besiedeltes Areal, das beträchtlich unter dem normalen Pegelstand eines Flusses lag, der eine permanente Bedrohung der dort lebenden Menschen bedeutete. Nach über 250 Jahren hat dieses Neuland jedoch die Patina des Alters angenommen und damit bestimmte Ansprüche erworben. Es ist eine Landschaft voller historischer Bezüge und Anzeichen menschlicher Anstrengung. Es ist der unfreiwillige Friedhof von Deutschen und Russen, die hier im Frühjahr 45 gegeneinander Krieg geführt haben. Und es hat, zumindest in meinen Augen, eine düstere Schönheit. Ich wünsche mir nicht, dass das Oderbruch der Wildnis von Wasser und Morast zurückgegeben wird, die vor der Urbarmachung existierte, selbst wenn dergleichen möglich wäre. Wildnis ist natürlich eine durch und durch menschliche Vorstellung, die häufig sogar in die Irre führt. Das Oderbruch hat den Stempel menschlicher Eingriffe schon lange vor seiner Eroberung durch Friedrich den Großen getragen. Die Urbarmachung bedeutete, dass bestimmte Formen einer menschlichen Nutzung durch eine Reihe anderer Formen der Nutzung abgelöst wurden. Jetzt stellt sich die Frage, ob und wie man alles miteinander in Einklang bringen soll. Es ist kein grüner, utopischer Traum zu glauben, dass es Raum genug gibt für Nahrungsmittelproduktion und Storchennester, dass es eine ökologisch nachhaltige Landwirtschaft mit einer sukzessiven Renaturierung einiger Uferzonen als Feuchtbiotop verbunden werden kann. Es erscheint wenig wahrscheinlich, dass das Oderbruch bei Hochwasser als Rückhaltebecken genutzt oder vorsätzlich geflutet wird. Es gibt Flächen im Norden und Süden, die heute diesen Zweck erfüllen. Und wenn die Strategie eines ökologisch nachhaltigen Hochwasserschutzes erfolgreich ist, dann wird das Bruch sicherer sein, als es in der Vergangenheit jemals war. Doch andere wird man überschwemmen müssen, wenn diese Politik gelingen soll. Und die Menschen, die dort leben, werden den Verlust spüren. Ihre Unsicherheit wird ein Ende haben, aber nur um den Preis einer Umsiedlung. Es wäre sehr wahrscheinlich kein Trost für sie, wenn man ihnen sagte, auch wenn es wahr ist, dass die heute verfolgte Strategie nicht nur umweltfreundlicher ist, sondern auch ein höheres Maß an wirklicherer Sicherheit für die meisten Menschen verspricht, die an der Oder leben. Und es würde sie zweifellos nicht trösten, obwohl auch dies der Wahrheit entspräche, dass diese Politik nur durch ein Abkommen zwischen Deutschland, Polen und Tschechien unter der Schirmherrschaft der EU gelingen kann. Diese beiden Wahrheiten sollten für uns Übrige jedoch ein Grund zur Freude sein, da während der meisten Zeit der in diesem Buch behandelten Periode die Idee, dass die Natur erobert werden müsse, beherrschend war und die Eroberung der Natur in Deutschland allzu sehr mit der Idee einer Eroberung von anderen verbunden war. Das war unser Ausflug in die Begriffsgeschichte zur deutschen Landschaft und Natur und damit eine Naturgeschichte der deutschen Landschaft von David Blackburn, einem britischen Kulturhistoriker. Ja, und wer es nicht schaffen konnte, das alles zu hören, war ja nicht so wenig. Ein ganzes Jahr lang haben wir uns damit beschäftigt. Dem sei natürlich dieses Buch empfohlen. Erschienen ist es im Pantheon Verlag und war nicht schweineteuer. Sehr schön. Und ich verabschiede mich. Ralf Hendt, mein Name. In 2 Wochen hören wir uns wieder mit etwas ganz Neuem, aber da muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Tschüss.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.